Bevor diese Folge startet, in der Podimo-App findest du jetzt schon 4 Staffeln von Steig nicht ein. Um direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält Schilderungen von sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige. September 1999. Im Baseballstadion von San Francisco treten heute die San Francisco Giants gegen die Atlanta Braves an. Obwohl Mary Vincent keine Profisportlerin ist, ist sie an diesem Sonntag der Star. 40.000 Augenpaare starren gebannt auf die hübsche Frau mit den langen braunen Haar, die gerade auf dem Spielfeld ihre Position einnimmt und zum ersten Wurf ausholt. Auf ihren großen Tag hat sie sich eine Woche lang mit mehreren Probewürfen vor der hauseigenen Garagenzufahrt vorbereitet. Letzte Woche hat ihr Ehemann Tom noch den Fänger gespielt. Heute fixiert sie ihr Gegenüber von den San Francisco Giants mit hochkonzentriertem Blick auf dem Baseballspielfeld in San Francisco. Mary schleudert die kleine weiße Kugel energisch in Richtung ihres Teamkollegen. Er fängt den Ball. Die Zuschauer auf der Tribüne brechen in lautstarken Jubel aus. Mary winkt den Menschen in den Rängen zu. Eine Geste, die berührt. Denn Mary hat keine Arme mehr. 2 Prothesen ersetzen ihre Unterarme. Da, wo früher ihre Hände waren, befinden sich jetzt 2 Stahlkrallen. Das Sportevent ist Teil einer Anti-Gewalt-Kampagne. Der Applaus macht Mut. Mary zeigt sich und ihre Prothesen heute ganz offen vor tausenden Fremden. Vor einem Jahr war das Bild noch ein anderes. Damals war Mary noch ein Nervenbündel, das mit eingezogenen Schultern und gesenktem Kopf durch das Leben stolperte. Mary wog gerade mal 45 Kilo. Sie hatte mit Magersucht und Selbstzweifeln zu kämpfen. Und mit ihrer Vergangenheit. Die heute 36-Jährige ist eine Überlebende. Vor 21 Jahren ist sie als junge Anhalterin nur knapp dem Tod entkommen. Mary hat das Unvorstellbare erlebt. Und überlebt. Du steigst in den Bus, ins Taxi, nimmst eine Mitfahrgelegenheit an. Eine scheinbar harmlose Entscheidung. Aber plötzlich ist dein Leben ein anderes. Oder es ist schlagartig vorbei. Mein Name ist Alex und das ist Steig nicht ein. Ich werde dir in jeder Episode einen Fall vorstellen, bei dem ein Mensch beim Falschen eingestiegen oder der Falsche zugestiegen ist. Der Fall und das Tatgeschehen werden unter Rückgriff auf journalistische Quellen und Aussagen von Betroffenen, Tätern und dem familiären und sozialen Umfeld der Beteiligten rekonstruiert. Wir nehmen dich mit auf eine Fahrt, die in einer Tragödie endet. 21 Jahre zuvor. Spätsommer 1978. Die Sonne über der kalifornischen Stadt Berkeley brennt an diesem 29. September erbarmungslos am Firmament. Mary steht am Straßenrand und will Richtung Süden. Zurück nach Hause. Zurück zur Familie. Zurück nach Las Vegas, Nevada. Mary ist erst 15, eine Ausreißerin, die gut 600 Kilometer lange Strecke nach Kalifornien zusammen mit ihrem Freund zurückgelegt hat. Die beiden haben von der Hand in den Mund gelebt und im Wagen des jungen Mannes geschlafen. Das Paar wollte den Sommer eigentlich zusammen in Kalifornien verbringen, aber es kam anders. Der Freund wurde festgenommen. Er soll eine andere Jugendliche missbraucht haben. Deshalb ist Mary jetzt wieder auf sich allein gestellt. Sie hält ein handgeschriebenes Schild vor sich, auf dem in großen Buchstaben nach Süden steht. An diesem Tag hofft die zierliche Brünette mit dem schulterlangen, vollen Haar nicht als einzige auf eine Mitfahrgelegenheit. Ganz in der Nähe stehen noch 2 andere junge Tramper, deren Schilder ebenfalls mit Süden beschriftet sind. Ein blauer Van nähert sich der Gruppe und stoppt. Nicht nur Mary, auch die anderen beiden Anhalter wittern ihre Chance. Als die Jungs an das Fahrzeug herantreten und fragen, ob sie mitfahren könnten, wiegelt der Fahrer aber ab. Er behauptet, dass er nur Platz für eine Person hat. Den beiden kommt das komisch vor, denn beim näheren Hinsehen bemerken sie, dass der hintere Bereich des geräumigen Vans frei ist. Die beiden warnen Mary im Vorbeigehen noch. Sie solle besser nicht einsteigen. Der Typ wolle augenscheinlich nur eine Frau mitnehmen. Aber Mary schießt den gut gemeinten Hinweis in den Wind. Sie will einfach so schnell wie möglich nach Hause. Mary ist müde. Mit seinen großen Ohrläppchen, der unförmigen Knäuelnase und den hohen Geheimratsecken hat der dunkelhaarige Mann auf den ersten Blick etwas Großväterliches an sich. Er ist mittleren Alters, füllig und trägt einen typischen Arbeitsoverall. Ein friedlicher, älterer Herr, denkt sich Mary. Der Unbekannte erklärt, dass er eigentlich Richtung Osten fahren muss, nach Reno. Aber er will für Mary einen kleinen Umweg machen und sie bei der Interstate 5 absetzen. Von der Autobahnauffahrt aus könne sie dann leicht nach Süden weiter trampen. Der 51-Jährige stellt sich als Larry vor und sucht das Gespräch mit Mary. Sie müsse keine Angst haben. Er habe selbst eine Tochter in ihrem Alter. Die 15-Jährige sieht ihn aus dem Augenwinkel heraus an. Dass der Mann, der früher für die Handelsmarine tätig war, ihr nur die halbe Wahrheit erzählt, kann sie zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen. Der Fahrer, der mit vollem Namen Lawrence Singleton heißt, hat zwar eine Tochter im Teenageralter, allerdings bekam er sie schon seit Monaten nicht mehr zu Gesicht. Denn er ist dem Alkohol verfallen und neigt zu unberechenbaren Gewaltausbrüchen. Seine Frau hat sich deshalb von ihm getrennt. Seine Tochter hat Angst vor ihm und will keinen Kontakt. Mary hingegen ist arglos. Sie lässt sich müde in den Beifahrersitz fallen und zündet sich eine Zigarette an. Der blaue Tabakdunst hüllt Mary wie ein sanfter Schleier ein. Sie muss niesen. Dann spürt sie die fremden Finger auf ihrer Haut. Die Hand des älteren Herren liegt jetzt in ihrem Nacken. Er versucht vom Fahrersitz aus, sie zu sich heranzuziehen. Mary dreht sich erschrocken zur Seite. Er wolle nur sicher gehen, dass bei ihr alles gut ist, erklärt er. Mary befreit sich aus dem Griff. Zu nah, zu viel. Die 15-Jährige verspürt plötzlich einen leichten Ekel vor Larry. Mary wendet sich ab. Sie presst sich jetzt gegen die Seitentür. Den Abstand zwischen ihr und den Fahrer will sie so groß wie möglich halten. Irgendwann schließt Mary kurz die Augen und wird von der Müdigkeit übermannt. Die 15-Jährige nickt ein. Sie weiß nicht, wie lange sie auf ihrem Sitz geschlafen hat. Aber als sie die Augen wieder öffnet, erwartet sie eine böse Überraschung. Denn beim Blick aus dem Fenster muss sie feststellen, dass sie nicht mehr in südliche Richtung unterwegs sind. Die vorbeiziehenden Straßenschilder zeigen an, dass das Fahrzeug in die falsche Richtung fährt. Angst, Wut, Adrenalin, alles mischt sich jetzt und legt sich in Marys Stimme. Hey, Sie fahren in die falsche Richtung und das wissen Sie auch, blöfft sie den 51-Jährigen an. Mary wird panisch. Sie greift reflexartig unter ihren Sitz. Vielleicht liegt da unten irgendetwas, das sie notfalls zur Selbstverteidigung einsetzen kann. Mary bekommt etwas zu fassen. Es ist ein langes Edelstahllineal. Sie greift danach und hält es jetzt drohend in die Richtung des Mannes. Dieser entschuldigt sich überschwänglich und bringt den Wagen wieder auf Kurs. Es tut ihm leid, er sei auch nur ein Mensch. Alles nur ein Missverständnis, alles nur ein Versehen. Seine Worte besänftigen Mary für den Moment. Sie beruhigt sich wieder. Es ist heiß, die Luft im Van ist schlecht. Vielleicht war der Mann wirklich nur unkonzentriert. Vielleicht ist er wirklich nur versehentlich falsch abgebogen. Kurze Zeit später sieht Mary aus dem Augenwinkel heraus, wie der 51-Jährige nach einem Milchkarton greift und ein paar kräftige Schlücke daraus nimmt. Dem Geruch nach zu urteilen, ist der Milchkarton mit Schnaps befüllt. Wahrscheinlich Wodka oder Gin. Mary spürt erneut einen Anflug von Ekel. Als der Mann Mary erzählt, dass er kurz austreten muss, wird das ungute Gefühl nicht besser. Denn Larry steuert jetzt eine kaum befahrene Straße in der Nähe des Del Puerto Canyon an und stoppt den Van in der Einöde. Er steigt aus und verschwindet hinter dem Wagen. Marys Herz schlägt schneller. Die Wüstenstraße ist menschenleer. Sie ist jetzt ganz allein auf weiter Flur. Allein mit sich, dem Unbekannten und einem mulmigen Gefühl in der Magengegend. Marys innere Alarmglocken schrillen. Ihr erster Impuls? Weglaufen. Schnell. Aber was, wenn der Mann ihr folgt? Mary zögert. Die Luft im Fahrzeug ist stickig. Ein Grund mehr, zumindest erstmal auszusteigen. Während sie aus dem Van steigt, läuft in ihrem Kopf ein Programm namens Selbstberuhigung ab. Ich bin jung, ich bin fit, ich bin garantiert schneller. Er hat getrunken, er ist alt, er könnte wahrscheinlich gar nicht schnell genug reagieren. Mary trägt an diesem Tag Tennisschuhe, perfektes Schuhwerk zum Sprinten. Aber als sie neben dem Van steht, bemerkt sie, dass eins ihrer Schuhbänder offen ist. Deshalb bückt sie sich. Sie will sich den Schuh binden. Mary ist in Gedanken. Sie registriert zu spät, dass sich der 41-Jährige von hinten an sie heranpirscht. Dann ein stechender Schmerz am Hinterkopf. Alles fängt an, sich zu drehen. Mary weiß nicht, wie ihr geschieht. Larry hat sie soeben mit einem schweren, schmiedeeisernen Hammer niedergeschlagen. Er drängt ihren benommenen Körper zurück in den Wagen und Marys Martyrium beginnt. Der Van, der Mary eigentlich ein Stückchen näher in Richtung Heimat bringen sollte, wird zur Falle. Der 51-Jährige fesselt Marys Hände mit einem Seil hinter ihrem Rücken. Dann reißt er ihr die weiße Bluse vom Leib. Der Angreifer droht ihr, wenn sie anfängt zu schreien, würde er sie umbringen. Mary hat Todesangst. Sie lässt die beiden Vergewaltigungen, die jetzt folgen, über sich ergehen. Irgendwann lässt er von ihr ab. Mary fleht ihn an, sie gehen zu lassen. Aber der 51-Jährige hat andere Pläne. Er setzt sich wieder ans Steuer und fährt die Straße entlang. Noch tiefer in die Wüste, weg vom Highway, der absoluten Abgeschiedenheit entgegen. Nach einigen Metern kommt der Van erneut zum Stehen. Der Mann zwingt sie jetzt in den hinteren Laderaum des Vans und nötigt sie dazu, Schnaps aus seiner Milchtüte zu trinken. Mary tut, was von ihr verlangt wird. Sie trinkt. Während ihr Bewusstsein langsam schwindet, bricht über die kalifornische Wüste bereits die Nacht herein. Mary wird in den nächsten Stunden erneut missbraucht. Mehrfach. Sie soll weiter aus der Milchtüte trinken. Irgendwann wird ihr schwarz vor Augen. Die 15-Jährige verliert das Bewusstsein. Als sie wieder zu sich kommt, spürt Mary den schweren Griff des Mannes. Am Horizont geht die Sonne schon wieder auf. Mary wird aus dem Wagen gezerrt. Der 51-Jährige zieht sie ein paar Meter weg vom Van. Marys Hände sind immer noch gefesselt. Sie trägt keine Kleidung mehr am Leib und weiß nicht, wie ihr geschieht. Trotzdem verspürt sie einen leisen Anflug von Hoffnung. Vielleicht hat der Mann genug. Vielleicht lässt er sie endlich gehen. Mary fleht ihren Peiniger an, sie freizulassen. Aber ihre Worte prallen an dem stämmigen Mann mit den tiefen Gesichtsfurchen ab. Seine Antwort ist zynisch. Das, was danach passiert, unbegreiflich. Du willst frei sein? Dann werde ich dich jetzt befreien. Der 51-Jährige läuft zurück zum Wagen und greift in seinen mitgeführten Werkzeugkoffer. Er kramt darin nach etwas. Das Etwas ist ein kleines Beil. Dann geht er wieder auf Mary zu. Die 15-Jährige ist auf einmal wieder hellwach. Sie erlebt bei vollem Bewusstsein, was jetzt passiert. Singleton nimmt Mary die Handfesseln ab. Dann greift er nach ihrem linken Arm, holt mit dem Beil aus und schlägt unterhalb ihres Ellenbogens zu. Im nächsten Moment spürt Mary einen scharfen Schmerz und ein Brennen. Das Blut läuft aus ihrer Wunde, ein warmer, roter Strom. Dann noch ein Hieb und noch einer. Mary hat das Gefühl zu fallen. Tatsächlich aber ist es etwas anderes, das neben ihr zu Boden geht. Es ist ihr Arm. Mary im Schock, sie schreit vor Schmerz. Sie versucht sich mit Tritten gegen ihren Angreifer zu wehren. Aber der macht weiter. Er packt Mary jetzt am rechten Handgelenk und fixiert sie. Dann bringt er zu Ende, was er angefangen hat. Er nimmt der 15-Jährigen auch den zweiten Arm. Mary spürt die beiden kräftigen Hände, die sich jetzt um ihren Körper legen. Der 51-Jährige richtet sie auf, dann packt er sie und wirft sie einen 9 Meter hohen Abhang am Straßenrand hinab. 4 von Marys Rippen brechen, als ihr Körper unten auf einem Betonrohr aufprallt. Aber sie gibt keinen Ton von sich. Mary stellt sich tot. Singleton steigt daraufhin zurück in seinen blauen Van und fährt davon. Der Peiniger ist weg, aber Marys persönlicher Tiefpunkt ist jetzt da. Sie will nicht mehr. Ihre Kraft schwindet, der Überlebenswille auch. Einfach die Augen schließen, einschlafen, nicht mehr aufwachen. Aber was, wenn er es nochmal tut? Was, wenn er eine andere durch die gleiche Hölle schickt? Mary weiß, dass dieser Mann keinen Respekt vor dem Leben hat. Und sie will nicht zulassen, dass er noch jemanden verletzt. Marys Kämpferherz wird geweckt. Sie hat keine Orientierung, sie weiß nicht, wo sie sich eigentlich gerade befindet. Aber aus der Ferne hört sie leise die Geräusche von vorbeiziehenden Fahrzeugen. Die Autobahn muss ganz in der Nähe sein. Mary weiß nicht, woher sie die Kraft in diesem Moment nimmt. Aber sie versucht jetzt, ihren geschundenen Körper irgendwie über den Hügel zu bringen. Sie robbt den steilen Hang entlang nach oben, ohne Hände, ohne Unterarme, ohne Rücksicht auf den Schmerz. Mary ist blutdurchtränkt. Schmutz und Erde kleben auf ihren Wunden. Es dauert Stunden, bis sie oben angelangt. Auf der verlassenen Wüstenstraße schafft sie es irgendwie, sich aufzurichten und läuft los. Mary folgt den entfernten Fahrzeuggeräuschen und taumelt in Richtung Highway. Ihre Arme streckt sie dabei nach oben. Mary will den Blutfluss so verlangsamen. Nach einigen Kilometern kommt ihr ein Fahrzeug entgegen. Ein rotes Cabriolet, in dem zwei Männer sitzen. Sie verlangsamen erst, aber der Anblick der entstellten, blutüberströmten Mary ist offenbar mehr, als sie ertragen können oder wollen. Der Fahrer drückt wieder aufs Gas. Die beiden rasen einfach davon. Später wird Mary von einem jungen Pärchen aufgelesen, das Marys offene Wunden erstmal notdürftig mit ein paar mitgeführten Handtüchern abbindet. Mary wird an diesem 30. September 1978 mit schwersten Verletzungen ins nächstgelegene Krankenhaus eingeliefert. Sie ist buchstäblich ausgeblutet. Nach dem Angriff hat sie mehr als die Hälfte ihres Blutes verloren. Sie hat eine schwere Blutvergiftung, trotzdem überlebt sie. Doch das neue Leben ist ein anderes. Es ist ein Leben ohne eigene Hände und Unterarme. Zwei künstliche Armprothesen, an deren Ende sich Metallkrallen befinden, ersetzen fortan die verlorenen Gliedmaßen. Die Physiotherapie wird zum täglichen, schmerzhaften Begleiter. Voll und ganz auf ihren Genesungsprozess konzentrieren kann sich die 15-Jährige aber erstmal nicht. Denn für die Polizei ist Mary nicht nur eine Geschädigte, sondern auch eine wichtige Zeugin. Sie soll den Mann beschreiben, der sie vergewaltigt, verstümmelt und in der Wüste zum Sterben zurückgelassen hat. 10 Tage nach dem Angriff hat sie sich soweit stabilisiert, dass sie den Fragen der Ermittelnden Rede und Antwort stehen kann. Das Gesicht des Angreifers hat sich tief in Marys Gedächtnis gebrannt. So tief, dass sie eine sehr detailgenaue Personenbeschreibung von Larry abgeben kann, auf deren Grundlage eine Phantomzeichnung des Angreifers erstellt wird. Marys Peiniger wird daraufhin öffentlich zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei verzeichnet einen schnellen Ermittlungserfolg. Bereits wenige Tage nach der Veröffentlichung meldet sich ein Mann bei der Polizei, der sich sicher ist, in der Zeichnung seinen Nachbarn zu erkennen, Lawrence Singleton. Dieser wird daraufhin polizeilich befragt, ist aber nur bedingt geständig. Singleton räumt zwar ein, Mary in seinem Van mitgenommen zu haben, bestreitet aber, sie entführt und angegriffen zu haben. Bei der Durchsuchung seines Wohnhauses finden die Ermittelnden Marys Zigaretten und Teile ihrer Kleidung. Sie sind angesenkt. Singleton hatte offenbar versucht, sie zu verbrennen. Die Ermittlungen ergeben außerdem, dass er kurz nach der Tat das Innere seines Vans mit Hilfe eines Nachbarn ausgiebig gereinigt hatte. Singleton wird in U-Haft überstellt. Mary kann den Tatverdächtigen anhand von Fotos identifizieren. Eine persönliche Gegenüberstellung bleibt der Teenagerin erspart. Die 15-Jährige wird 4 Wochen nach der Tat aus der Klinik entlassen. Sie kehrt zurück zu ihrer Familie nach Las Vegas. Sie will sich ihr Leben zurückerobern. Der Alltag mit den Prothesen ist ungewohnt. Der Weg in die neue Normalität lang und steinig. Mary geht ihn trotzdem. Nach der Krankenhausentlassung erzählt sie in Interviews stolz von ihren ersten Fortschritten. Sie könne mit den neuen Prothesen sogar schon Gemüseauflauf kochen und Dart spielen. Am 9. November 1978 tritt sie im Rahmen einer Pressekonferenz vor die Medien, in der sie andere junge Leute ausdrücklich vor den Gefahren des Trampens warnt. Mary versucht, stark zu sein. Aber nachts kommt das Grauen. Mary erlebt den Horror wieder und wieder in ihren Träumen. Die Familie versucht, sie aufzufangen, aber es gelingt nur bedingt. Das Verhältnis zwischen der rebellischen Teenagerin und den Eltern war bereits vor der Tat angespannt. Nach der Tat schreibt sich die Entfremdung fort. Mary ist eins von insgesamt 7 Kindern und das einzige, das schwer traumatisiert ist und keine eigenen Hände und Arme mehr hat. Ein halbes Jahr nach der Tat muss sich Mary im Prozess ihrem Peiniger stellen. Die Anklage vor dem Schwurgericht in San Diego, Kalifornien lautet Entführung, mehrfache Vergewaltigung, schwere Körperverletzung und versuchten Mord. Obwohl die Beweislast erdrückend scheint, plädiert Singleton zum Prozessauftakt auf nicht schuldig. Vor Gericht macht er von seinem Schweigerecht Gebrauch und verweigert die Aussage. Allerdings wird zum Verhandlungsbeginn Singletons erste Einlassung verlesen, die er nach seiner Festnahme gegenüber der Polizei machte. Singleton gab damals zu Protokoll, dass er am Tattag nicht nur Mary, sondern noch zwei andere junge Männer am Straßenrand in Berkeley aufgegabelt hat. Die vier hätten später einen Zwischenstopp bei einer Bar gemacht und sich zusammen betrunken. Mary soll auch Gras dabei gehabt haben, das sie den anderen anbot. Die Gruppe sei dann weiter in Richtung Canyon gefahren. In der abgeschiedenen Wüstenlandschaft hätten sie den nächsten Stopp eingelegt. Angeblich hatten er und die beiden jungen Männer dann nacheinander Sex mit Mary, gegen Geld. Die Jugendliche sei eine, Zitat, 10-Dollar-Hure. Singleton sei danach im hinteren Bereich des Vans eingeschlafen. Als er wieder aufwachte, sei er plötzlich allein mit den beiden jungen Männern am Fahrzeug gewesen. Marys Kleidung lag noch im Fahrzeug, von ihr selbst fehlte angeblich jede Spur. Einer der Anhalter saß am Steuer, als er aufwachte. Der junge Mann steuerte den Wagen laut Singletons Aussage nach San Francisco, wo sich die Wege der drei dann trennten. Der Versuch, Mary zu verunglimpfen und die Schuld auf zwei fiktive Zufallsbekanntschaften abzuwälzen. Als solches bewertete die Staatsanwaltschaft die damalige Aussage des 51-Jährigen. Im Verlauf der Ermittlungen fanden sich keine Indizien oder Beweise, die Singletons Erzählung stützten. Alles spricht dafür, dass Singleton in Canyon über Mary hergefallen ist und sie später zum Sterben zurückließ. Er trennte vorher noch Marys Arme mit dem Beil ab, um eine spätere Identifizierung anhand der Fingerabdrücke zu erschweren. So die Vermutung der Staatsanwaltschaft. Singleton ging davon aus, dass er einen toten Körper zurücklässt. Einer von Marys Armen wurde später nahe der Golden Gate Bridge gefunden, rund 150 Kilometer vom Tatort entfernt. Mary muss vor Gericht gegen ihren Peiniger aussagen. Im selben Raum mit dem Mann zu sein, der versucht hat, ihr die Würde und das Leben zu nehmen, kostet die Teenagerin Kraft. Sie durchlebt ihr Martyrium im Zeugenstand erneut. Danach muss sie auch noch an der Anklagebank vorbeigehen, auf der der dickbäuchige Singleton mit selbstgefälliger Miene neben seinem Anwalt sitzt. Trotzdem versteht Mary die Worte ganz genau, die er ihr leise zuraunt. Ich werde es zu Ende bringen. Eine Drohung, die ganz klar an sie adressiert ist. Mary wird kreidebleich. Sie verlässt den Gerichtssaal fluchtartig. Im Frühjahr 1979 befinden die Geschworenen Lawrence Singleton in allen Anklagepunkten für schuldig. Er wird zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Jahren und 4 Monaten verurteilt. Ein Urteil, gegen das der kräftige Mann auf der Anklagebank aufbegehrt. Er macht sich weiterhin selbst zum Opfer, selbst nach dem Schuldspruch. Die Ampel war rot. Wenn sie grün gewesen wäre, wäre ich gar nicht erst in Schwierigkeiten gekommen, lautet das knappe Statement, das Lawrence Singleton nach der Urteilsverkündung abgibt. Demnach habe er die Anhalterin nur mitgenommen, weil er ohnehin gezwungen war, anzuhalten. Sein Statement spricht Bände. Reue? Fehlanzeige. Gemessen an dem, was er Mary angetan hat, fällt das Strafmaß von 14 Jahren Gefängnis vergleichsweise milder aus. Zur Orientierung: in den 1970er Jahren sind die zulässigen Strafrahmen noch deutlich nachsichtiger gestrickt als heute. Singletons Strafe entspricht dem damals zulässigen Maximum. Heute könnte Singleton für die verschiedenen Straftatbestände auch mit mehreren lebenslangen Haftstrafen belangt werden. Singleton will dennoch gegen das Urteil in Revision gehen und vermeintliche Verfahrensfehler geltend machen. Aber sein Antrag wird als unbegründet zurückgewiesen. Von seiner 14-jährigen Haftstrafe verbüßt er letzten Endes nur 8 Jahre. Im April 1987 wird er wegen guter Führung vorzeitig aus dem San Quentin State Prison in Kalifornien entlassen. Auf Bewährung. Für die Öffentlichkeit ein Stein des Anstoßes. Denn laut einem psychiatrischen Gutachten, das kurz vor seiner Entlassung erstellt wurde, geht von Singleton immer noch ein erhöhtes Risiko für andere aus. Und zwar für innerhalb und außerhalb der Strafanstalt. Der behandelnde Psychiater ist der Auffassung, dass Singleton seine Wutgefühle nicht hinreichend regulieren kann und wieder zur Bedrohung für andere, vermeintlich Schwächere, werden könnte. In Kalifornien ist Singleton für seine Gräueltat berüchtigt. Deshalb weigern sich mehrere Gemeinden, den verurteilten Sexual- und Gewaltstraftäter nach dessen Entlassung aufzunehmen. Es kommt zu emotionsgeladenen Protesten. Die Behörden finden notgedrungen eine andere Lösung. Der mittlerweile 60-Jährige darf den Rest seiner Bewährungsstrafe in einem Wohnwagen absitzen, auf dem Gelände des Hochsicherheitsgefängnisses. 1988 entfallen dann die Bewährungsauflagen und Singleton zieht in einen anderen Bundesstaat. Er lässt sich in Tampa, Florida nieder, wo er bereits seine Kindheit und Jugend verbrachte. Sein Bruder kauft ihm eine kleine, verlassene Baracke, die Singleton in Eigenregie renoviert und allein bewohnt. Anfang der 1990er wird er mehrmals wegen Ladendiebstahls verhaftet und muss kurze Haftstrafen absitzen. Abgesehen von diesen geringfügigen Vergehen führt er aber ein scheinbar unbescholtenes Leben. In der Nachbarschaft ist Singleton als freundlicher Kerl bekannt. Einer, der den Nachbarskindern gern beim Spielen zusieht und beim Barbecue niemals ohne eine Ladung Steaks auftaucht. Einer, der sich mittags auch mal ein kühles Bier gönnt und gern zum Bowling geht. Seine Bowling-Kumpels haben zwar schon davon gehört, dass er in Kalifornien wegen eines Angriffs auf eine Frau verurteilt wurde, aber Singleton beharrt darauf, dass er damals gelinkt wurde. Dass der ergraute Singleton hin und wieder zweideutige Kommentare über ein junges Nachbarsmädchen macht, nimmt offenbar niemand ernst. Während Singleton ein bürgerliches Leben im Ruhestand führt, kämpft sich Mary durch ihr eigenes. Die letzten Jahre waren schwierig. Mary bekam zwei Söhne, aber die Beziehung zum Kindsvater hielt nicht. Mary war innerlich gebrochen, ihr Mann mit der Situation überfordert. Nach Singletons Entlassung war die Angst, dass er sich rächen könnte, groß. Eine Belastungsprobe, der die Ehe nicht standhält. Mary ist seit der Scheidung auf Sozialhilfe angewiesen. Sie findet keinen Job. Ein Anwalt wollte ihr helfen, pro bono. Er erstritt in einem zivilrechtlichen Verfahren gegen Singleton 2,5 Millionen Dollar Schmerzensgeld für Mary. Geld, von dem sie aber nichts sieht. Denn der Ex-Häftling ist arbeitslos. Er kann nicht zur Kasse gebeten werden. Mary muss von 13.000 Dollar zehren, die sie aus einem kalifornischen Opferfonds erhielt. 19 Jahre nach der Tat, im Februar 1997, reißt die Wunde bei Mary dann wieder auf. Denn Singleton wird erneut verhaftet. Der 69-Jährige wird beschuldigt, eine Sexarbeiterin in seinem Haus in Tampa mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Roxanne Hayes, 31, eine Mutter von drei Kindern. Ihn erwartet in Florida eine Anklage wegen Mordes. Als Mary von dem bevorstehenden Prozess gegen ihren früheren Peiniger erfährt, überrascht sie das nicht. Denn auch ihr hat Singleton 19 Jahre zuvor ein Leben genommen. Ein Leben ohne Einschränkungen, das sie ganz nach ihren eigenen Wünschen gestalten hätte können. In den Stunden, Tagen und Wochen vor dem Prozess hat Mary wieder Flashbacks. Die Erinnerungen an das, was war, drängen sich erneut auf. Aber auch die Trauer um das, was nicht mehr sein wird. Denn Marys 15-jähriges Ich war eine begnadete Tänzerin. Mary hat es geliebt, sich zum Takt der Musik zu bewegen und hatte als junges Mädchen einen Tanzlehrer, der Talent in ihr sah. Vielleicht war es naiv, vielleicht war es einfach ambitioniert. Aber die 15-jährige Mary war eine, die später mal auf den ganz großen Bühnen performen wollte. Sie wollte als Showgirl in der vordersten Reihe im Lido de Paris in Las Vegas tanzen, danach Hawaii und Australien erobern. Nach der Attacke vor 19 Jahren verlor sie nicht nur Haut, Blut, Sehnen und Knochen, sondern auch einen großen Traum. Um zumindest einen Teil ihres rechten Oberarms zu retten, mussten die Mediziner damals Muskelgewebe aus ihrem Bein entnehmen und verpflanzen. An professionelles Tanzen ist seitdem nicht mehr zu denken. Während Mary um die getötete Roxanne trauert, wird ihr in diesen Tagen auch wieder schmerzlich bewusst, was ihr selbst im Sommer 1978 genommen wurde. Mary will als Zeugin der Anklage gegen den mittlerweile 69-jährigen Singleton aussagen. Und das, obwohl sie Angst davor hat, ihrem Peiniger erneut gegenüberzutreten. Das Trauma sitzt tief. Allein der Name Singleton jagt der 34-jährigen kalte Schauer über den Rücken. Dennoch entscheidet sie sich für die Flucht nach vorn und reist für den Prozess nach Florida. Denn Mary will, dass der Mann dingfest gemacht wird. Mary will durch ihre Aussage dabei helfen, dass die Geschworenen Singleton als das erkennen, was er ist. Ein gefährlicher, ungeläuteter Gewaltstraftäter, von dem nach wie vor eine Gefahr ausgeht. Als Mary am 25. Februar 1998 in den Zeugenstand tritt, weist das Gericht sie an, ihre rechte Hand für die Vereidigung zu heben. Außerdem soll sie den Mann, der sie 1978 angegriffen hat, mit einem Handzeig identifizieren. Mary zeigt mit ihrem Prothesenhaken auf Singleton. Dieser bestreitet immer noch, Mary im Jahr 1978 vergewaltigt und in Tötungsabsicht angegriffen zu haben. Die Tötung von Roxanne Hayes leugnet er zwar nicht, aber er weist sie als Notwehr aus. Demnach habe Roxanne versucht, ihn auszurauben. Er habe sich nur gewehrt. Singletons Anwalt will eine lebenslange Haftstrafe für seine Mandanten erwirken, aber das Gericht wählt ein anderes Strafmaß. Im April 1998 wird er wegen Mordes schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Mary findet nach Singletons Verurteilung zu neuer Kraft. Die Todesstrafe, die gegen ihn verhängt wurde, markiert für Mary den Auftakt in ein neues Leben. In ein Leben ohne Angst. Mary nimmt ihren ersten bezahlten Job als Angestellte bei der Bezirksstaatsanwaltschaft an. Außerdem lernt sie bei der Arbeit einen Ermittler namens Tom kennen, der ihr zweiter Ehemann werden wird. Tom ist es auch, mit dem sie später für ihren großen Auftritt im Baseballstadion von San Francisco trainiert. Mary erstarkt innerlich und setzt sich im Opferschutz ein. Nach dem Prozess gegen Singleton nimmt sie an einer Kongressanhörung in Washington teil, die dem Leitsatz »Keine zweite Chance für Mörder, Vergewaltiger oder Kinderschänder« untersteht. Sie tritt zusammen mit anderen Betroffenen als Fürsprecherin für einen neuen Gesetzesentwurf auf. Amy's Law, zu Deutsch Amy's Gesetz, ist nach einer jungen Studentin benannt, die in Pennsylvania von einem Mann brutal vergewaltigt und ermordet wurde. Der Mann war kein Ersttäter. Er wurde zuvor in einem anderen Bundesstaat wegen eines Mordes verurteilt, dann aber nach 11 Jahren vorzeitig aus der Haft entlassen. Mary erzählt bei der Anhörung von den Ängsten, den Albträumen und davon, dass ihr Leben nach der Tat lange Zeit auf Eis lag. Sie offenbart, dass ihr das erst bewusst wurde, nachdem sie im Fall der ermordeten Roxanne erneut gegen ihren Peiniger aussagte. Sie habe erst jetzt die Kraft gefunden, die längst überfällige psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Mary erzählt, dass es immer noch Tage gibt, an denen sie sich wie die 15-jährige, verwirrte Außenseiterin fühlt. Eine verletzte Seele, eingesperrt im Körper einer mittlerweile erwachsenen Frau. Kein Mensch sollte so etwas durchmachen müssen. Der neue Gesetzesentwurf soll die einzelnen Bundesstaaten zukünftig mehr in die Verantwortung nehmen und den kritischen Blick auf Wiederholungstäter schärfen. Die jeweiligen Staaten haben Sorge dafür zu tragen, dass Straftäter erst dann auf Bewährung entlassen werden, wenn keine Gefahr mehr für andere von ihnen ausgeht. Tun sie das nicht, werden sie zur Kasse gebeten. Wenn eine Person, die wegen Mordes, Vergewaltigung oder einer anderen schweren Sexualstraftat oder Kindesmissbrauch verurteilt wird und nach einer vorzeitigen Entlassung in einem anderen Bundesstaat dieselbe Straftat erneut begeht, sollen die Kosten für die Strafverfolgung und die Inhaftierung umgelegt werden. Der Entwurf sieht außerdem vor, dass die jeweiligen Generalstaatsanwaltschaften die Fälle der Mehrfachverurteilten prozentual aufschlüsseln müssen und das Justizministerium dem Kongress einen jährlichen Bericht über die Zahlen vorlegt. Kritische Stimmen zweifeln die praktische Durchführbarkeit des Mandats an und weisen es als bürokratische Hürde ohne Mehrwert aus. Befürworter hingegen sehen darin eine dringende Notwendigkeit, um die Bürger und Bürgerinnen vor der Fahrlässigkeit des Staats zu schützen. Eine Notwendigkeit, die schließlich auch vom damaligen Präsidenten Clinton als solche anerkannt wird. Im Oktober 2000 stimmt er dem neuen Entwurf zu. Amy's Law soll 2002 in Kraft treten. Lawrence Singleton wird das Inkrafttreten aber nicht mehr erleben. Er verstirbt am 28. Dezember 2001 im Alter von 74 Jahren an einem Krebsleiden. Ein einsamer Tod in einem Gefängniskrankenhaus in Florida. Er hat sich der Todesstrafe, die durch den Staat verhängt wurde, auf seine Weise entzogen. Mary hingegen hat ihren Weg zurück in einen erfüllten Alltag gefunden. Ihre Armprothesen und die beiden Stahlkrallen sind für die zweifache Mutter mittlerweile mehr als nur eine funktionale Alltagshilfe und das Resultat eines heimtückischen Angriffs. Denn durch die Prothesen hat sie zu ihrer künstlerischen Kreativität gefunden. Laut eigener Aussage konnte sie vor der Tat nicht mal mit einem Lineal eine gerade Linie ziehen. Sie fand erst nach der Tat zu ihrem zeichnerischen Talent. Im Frühling 2009, 31 Jahre nach dem Angriff auf ihr Leben, stellt sie ihre Kunstwerke im Zuge der National Crime Victims Right Week in Ventura, Kalifornien, einem öffentlichen Publikum vor. Familienporträts, weibliche Actionfiguren in Kampfpose, lila Herbstblumen mit extra großen Blüten. Marys Motive sind so vielfältig wie das Leben, das sie sich zurückerobert hat. Das war Steig nicht ein. Ein Podcast von Podimo. Mit mir, Alex.
Hat dir diese Folge gefallen? In der Podimo-App gibt es bereits viele weitere Folgen von Steig nicht ein. Um jetzt direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
In der Nacht zum Karfreitag 2009 wird eine Familie brutal ausgelöscht. Nur der Sohn überlebt. Doch was zunächst wie ein unbegreifliches Verbrechen wirkt, entwickelt sich zu einer verstörenden Enthüllung über Doppelleben, dunkle Geheimnisse und Abgründe in einer scheinbar perfekten Welt. Der Vierfachmord von Aislingen ist ein sechsteiliger True-Crime-Podcast, der den Fall rekonstruiert, tiefgründige Analysen bietet und Licht in eines der aufsehenerregendsten Verbrechen Deutschlands bringt. Hört rein, der Vierfachmord von Aislingen, exklusiv bei Podimo.